Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch und freue mich, dass ich mit euch heute wieder das Markus-Evangelium aufschlagen darf und mit euch das lesen darf und das auch auslegen darf und eine Predigt darüber zu halten. Genauso groß die Freude ist, schwingt auch ein bisschen Wermut bei mir mit, denn wir befinden uns in den letzten Versen dieses herrlichen Evangeliums. Es ist nicht mehr viel und da haben wir das ganze Evangelium durchgearbeitet, durchgepredigt. Das erinnert mich ein bisschen an eine Begebenheit, die ich von längerer Zeit erlebte. Ich hatte eine Einladung von einem lieben Bruder zu einem Essen. Ihr ahnt wahrscheinlich, was ich da gegessen habe. Und als wir da gemeinsam gegessen haben, war das so lecker. Ich habe in einem Nu, also ich habe sehr schnell, ich habe großen Mund und da passt viel rein. Ich habe sehr schnell das verschlungen. Es war wirklich sehr lecker. Und als ich dann so rüberschaute auf seinen Teller, etwas neidisch, denn da war noch etwas drauf, sah ich, wie er so ganz kleine Stückchen abgeschnitten hat und in den Mund. Und ich dachte, oh Mann, schmeckt es ihm nicht? Vielleicht gibt es mir ja ab. Und dann fragte ich, ob es ihm schmeckt oder eben nicht schmeckt. Und dann sagte er, doch, sehr lecker. Und dann sagte ich, ja, wieso so kleine Stückchen? Er sagte, er will genießen, er weiß, es ist gleich vorbei und es ist so lecker. Er will so lang wie möglich das Ende hinauszögern. Und als ich mich vorbereitete und die letzten Verse nochmal gelesen hatte, ging es mir so. Es ist sehr lecker, es ist sehr herrlich, aber im Wissen, das sind so die letzten Bisse von dieser herrlichen geistlichen Speise und man muss sie genießen. Und von daher schneide ich auch ganz fein und ganz klein und möchte mit euch aus dem Markus-Evangelium die Verse 9 bis 14 lesen, also noch nicht komplett bis zum Ende. Die Verse 9 bis 14 aus Markus Kapitel 16. Das ist der Predigttext für heute. Lasst uns gemeinsam diese Verse lesen. Wenn wir sie gleich lesen, dann tun wir das in dem Bewusstsein, dass wir hier wirklich Gottes Wort haben. Wir haben das heilige Wort Gottes, das uns überliefert ist. Wenn wir es lesen, dann wollen wir es in dieser Weise lesen, im Wissen, dass Gott hier spricht. Das ist sein Wort. Und in dieser Weise, in dieser Haltung wollen wir es auch hören, was er uns zu sagen hat. Ob wir das dabei aufstehen, ob wir dabei sitzen, vielleicht knien, je nachdem, was jedem auf dem Herzen ist. Es ist nicht entscheidend, wie wir es äußerlich tun, es ist entscheidend, wie wir es innerlich tun. Und darum geht es mir. Und von daher lade ich euch ein, mit mir diese Verse zu lesen, in der Haltung, in der es ihr für würdig erhält und das, was eurem Herzen entspricht. Ich lese ab Vers 9. Als aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der sie 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von denen gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich 2 von ihnen, die in anderer Gestalt unterwegs, als sie auf den Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen. Auch jene glaubten es nicht. Nachdem offenbart er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt sahen, nicht glaubten. Ich möchte beten. Dein Wort haben wir vor uns. Jesus Christus, du hast es durch deinen Geist aufgeschrieben und uns gegeben. Ich möchte dich bitten, für Herzen, die es hören können, für Augen, die es sehen können, für einen Mund, das verkündigen kann, diese herrlichen geistlichen Wahrheiten. Jesus Christus, es ist dein Evangelium und ich bitte dich, offenbare du uns dadurch. Gib die richtige Rede, das richtige Vermögen, Herr, damit wir es verstehen. Wir bitten das, weil wir wissen, dass wir auf dich angewiesen sind und danken dir dafür, dass du uns gerne von diesem reichlichen, herrlichen, von dieser köstlichen Speise gibst, damit wir sie genießen und an ihr große Freude haben. Jesus, in deinem Namen will ich das beten. Amen. Wenn es nach der Meinung einiger Ausleger, nach der Meinung einiger Prediger oder Kommentatoren ging würde, bräuchte ich diese Predigt nicht mehr halten. Wenn es nach der Meinung ihrer gehen würde, dann hätte ich bei der letzten Predigt über diesen Abschnitt bei Vers 8 aufhören können und aufhören müssen und wäre sozusagen mit dieser Predigtreihe über das Markus-Evangelium fertig gewesen. Der Grund, warum sie das meinen, ist, weil sie glauben, dass ab Vers 9 bis Vers 20 diese Verse eben nicht ursprünglich zum Markus-Evangelium gehören, sondern sie eben nachträglich hinzugefügt worden sind. Also nicht Gottes Wort sind, sondern eben nachträglich hinzugefügt. Also das Markus-Evangelium nach ihrer Auslegung hört bei Kapitel 16, Vers 8 auf und von daher wäre ich mit der Predigtreihe fertig. Als ich das erste Mal davon hörte, dass die Verse 9 bis 20 eben nicht inspiriert sein sollten und eben nicht in die Bibel gehören und eben nicht zum Markus-Evangelium gehören, war ich schon recht geschockt, muss ich sagen. Ich war, das war ungefähr vor 16 Jahren, ich war frisch an der Bibelschule, ich saß da in einem Kurs und als es darum ging, und da wurden natürlich gern als junge Bibelschüler strittige Fragen diskutiert über Zeichen, Wunder, Zungenrede war da das Thema. Und dann weiß ich noch, wie ein Schüler sagte, aber es steht doch im Markus-Evangelium Kapitel 16, dass dann viele Zeichen folgen werden und einige in Sprachen, also in Zungen reden werden. So, das sprach er an und dann sagte der Lehrer, dass das keine Argumentation wäre und man das diese Stellen nicht heranziehen könnte, weil es ja nicht eigentlich kein ursprünglicher Bibeltext ist, sondern das ist nachträglich hinzugefügt worden. Ich bin schier vom Stuhl gefallen, ich war echt geschockt, das von einem Lehrer zu hören, dass man diese Texte, also diese Verse 9 bis 20 zu keiner Argumentation heranziehen darf, denn sie sind nicht ursprünglich, also nicht biblisch, also nicht inspiriert. War wirklich sehr geschockt, ja. Obwohl ich jetzt grundsätzlich dem Lehrer sonst nichts nachsagen könnte. Ich war vor kurzem, jetzt knapp 16 Jahre später, aufs Neue geschockt worden und bin dann wiederum fast diesmal nicht vom Schülerstuhl, sondern von meinem Bürostuhl runtergefallen, als ich eine Predigt las von einem Bruder, von dem ich wirklich sagen kann, dass er bibeltreu ist und dass er sehr Jesus liebt und ihn verkündigt. Und ich auch wirklich viel von ihm profitiert habe im Studium und in der Auslegung seiner Predigten. Als ich neugierig seine Predigt zu diesen Versen las und sehen wollte, wie legt er die Verse 9 bis 20 bis 20 aus. Und ich las diese Predigt und dann fing er in der Einleitung darüber zu sagen, liebe Geschwister, heute ist eine Premiere und ich werde heute über einen Text predigen, der nicht in der Bibel steht. Da bin ich hier wieder vom Stuhl gefallen. Ich war wirklich schockiert. Einen, den ich wirklich schätze, fing eben die Predigt an und er predigte diese Predigt in dieser Weise, um aufzuzeigen, dass dieser Text nicht in die Bibel hineingehört. Und der Inhalt der Predigt ging dann eben um die Argumente für und dagegen und nicht um den Inhalt, was da eigentlich steht. War auch ebenfalls diese Meinung, dieser Text gehört nicht dazu. Und das schockte mich nach 16 Jahren wieder aufs Neue, dass man so mit der Schrift umgeht. Der Grund, warum das angenommen wird, der Grund, warum es viele Abhandlungen dazu geschrieben werden, für die Argumentation pro oder contra, warum diese Verse zum Markus-Evangelium gehören oder nicht gehören, liegt darin, an dem Fund einiger Texte, in denen die Verse 9 bis 20 eben nicht auftauchen. Es gibt einige Fragmente, einige Texte, von denen man sagt, dass das die älteren sind und somit die besseren Texte sind. Und in diesen Texten findet man diese Verse nicht. Und darum kommt dann diese Diskussion auf oder kam Diskussion auf. Also wenn das die älteren Texte sind und die Verse dort eben nicht auftauchen, dann ist es wahrscheinlich eben, als später in anderen Texten auftaucht, dann ist es wahrscheinlich so, dass das Markus-Evangelium wirklich bei Vers 8 aufgehört hat. Wobei man einfach nur nebenbei dazu sagen muss, selbst da ist die Bibelwissenschaft sehr, sehr, also es ist nicht eindeutig. Ich habe nicht wenige Arbeiten gelesen, in denen es hieß, dass bestimmte Texte die älteren waren. Später hat man gesagt, das sind doch nicht die älteren, das sind die älteren. Also da ist die Wissenschaft selber nicht klar und die Datierungsfrage ist nicht so eindeutig, wie man meint. Und das sind eher die wenigeren Funde, wo es nicht vorkommt und die mehreren Funde, wo es eben vorkommt, sind einfach größer. Aber das ist nicht der Punkt. Und ich habe mir überlegt, natürlich in der Auseinandersetzung und in dem Verteidigungsmodus habe ich mir überlegt, soll ich euch die Pros und Kontras und das alles aufzeigen, warum das hineingehört oder nicht hineingehört. Und ich habe mich entschlossen, das nicht zu tun. Ich habe gedacht, ich mache heute keine Vorlesung, ich predige. Ich predige das Evangelium von Jesus Christus, vom Markus-Evangelium. Und darum habe ich mich entschieden, heute nicht aufzuzeigen, warum ich davon überzeugt bin. Oder was die Argumente dafür oder was die Argumente dagegen sind. Ich muss euch sagen, ich bin fest davon überzeugt, das ist Gottes Wort. Es ist inspiriertes Gottes Wort. Und ein und der wichtigste, und so viel will ich sagen, der wichtigste Grund für mich ist, es ist für mich nicht entscheidend, wer es geschrieben hat, also welcher menschliche Autor es war, sondern ich weiß, wer es geschrieben hat, wer das Wort Gottes inspiriert hat. Wir sind gerade im Petrusbrief und haben uns die Quelle unseres Glaubens angeschaut. Und wir lernten aus 2. Petrus Kapitel 1, 20 bis 21, wenn ihr es mit mir noch mal kurz aufschlagt, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20 und 21, da heißt es, als Petrus eben über die Quelle unseres Glaubens spricht, sagt er, indem ihr das zuerst wisst, und das ist, was wir als erstes begreifen, verstehen und wissen müssen, woher kommt unser Glaube, was ist der Ursprung unseres Glaubens, warum können wir sicher sein, dass das, was wir glauben, sicher ist und richtig ist. Er sagt, indem ihr es zuerst wisst, dass keine Weisung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weisung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Wer ist der Autor der Schrift? Wer steht hinter den Schreibern? Es spielt keine Rolle, ob Markus oder nicht Markus. Es spielt keine Rolle, ob Mose oder nicht Mose. Wobei ich glaube, dass die Schreiber das sind. Sondern Gott sprach, Gott redete durch Menschen. Es waren nicht ihre Gedanken, nicht ihre Interpretation, nicht ihre Argumentation, sondern Gott redet durch den Heiligen Geist. Getrieben durch den Heiligen Geist schrieben sie. Das heißt, nehmen wir mal an, selbst wenn Markus dieses Ende nicht geschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass es nicht Gottes Wort ist. Ich glaube, Jesus Christus, der gesagt hat, dass Mose über ihn geschrieben hat, dass das Gesetz von Mose kommt. Aber wir wissen, wenn wir in das 5. Buch Mose gegen Ende lesen, dass Mose starb und nachdem Mose starb, haben wir noch ein paar Zeilen auch da, oder? Und wir wissen, dass es Josua geschrieben hat. Ich bin schon gedanklich weiter. Dass es Josua geschrieben hat. Und wir glauben, Jesus, dass Mose der Autor der 5 Bücher Mose ist. Dass natürlich Josua einer seiner Schreiber war, ist offensichtlich. Und nur wenn er es vollendet hat und inspiriert und geleitet vom Heiligen Geist, heißt noch lange nicht, dass es nicht Gottes Wort war und dass es auch nicht von Mose war. Und genauso verhält sich das mit Markus. Es spielt keine Rolle. Wir wissen, Markus hat es geschrieben. Und aus welchem Grund auch immer, nehmen wir mal an, er würde bei Vers 8 stehen bleiben, was ich ja nicht glaube, aber nehmen wir mal an. Und jemand anders hätte es vollendet, von Gott getrieben und Heiligen Geist inspiriert, das Evangelium vollendet. Dann ist es Gottes Wort, ob Markus es geschrieben hat oder nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Und daher darf man nicht, hingehen und sagen, na dann ist es nicht inspiriert, wir legen es nicht mehr aus oder benutzen es nicht für unsere Argumentation. Ich sage sogar, das ist gefährlich. Jesus warnt, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass wir uns davor hüten sollen, etwas von dem, was er offenbart hat, wegzunehmen oder etwas dazu tun. Und diese Art und Weise zu sagen, das gehört nicht hin, ist eine Art zu sagen, Das nehmen wir raus. Wir haben hier Gottes Wort. Und das ist wichtig, dass wir das als Gottes Wort auch nehmen und als auch Gottes Wort verstehen. Die Autorenschaft ist hier nicht das Entscheidende. Der Heilige Geist hat geschrieben, Jesus Christus hat dieses Evangelium uns überliefert. Wir haben hier das und wir sollten das auch als Wort Gottes nehmen. Und ich möchte euch zeigen, warum diese Verse wichtig sind. Warum es dem Heiligen Geist gut schien, uns diese Verse zu übermitteln. Warum sie wirklich zum Markus Evangelium dazugehören und warum sie an dieser Stelle auch für uns wichtig sind. Das ist so mein Ansatz heute. Ich möchte euch das Evangelium auch hier in diesen Versen versuchen aufzuzeigen. Der berühmte Kontext hilft uns. Der Zusammenhang hilft uns, um zu verstehen, warum diese Verse wichtig sind. Und nochmal, warum der Heilige Geist das inspiriert hat und warum wir es hier drin stehen haben. Das Erste ist, dass die Grundlage unseres Glaubens, der Glaube an den Tod Jesu Christi für unsere Sünden ist. Das ist fundamental. Da Jesus Christus ist für unsere Sünden nach dem Leib wirklich gestorben. Er ist wirklich gestorben. Ist doch kein Scheintod, sondern er ist wirklich gestorben. Wenn er für uns nicht gestorben wäre, wenn das nicht Tatsache wäre, dann wäre unsere Erlösung nicht vollendet, also nicht vollbracht gewesen. Also ist das sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen und glauben und ein Zeugnis haben, dass er wirklich nicht nur gelebt, sondern auch für uns gestorben ist. Aus diesem Grund haben wir dieses Zeugnis in Kapitel 15, in Verse 42 bis 47. Da wird uns berichtet, dass Jesus wirklich gestorben ist. Wir haben Zeugen wie den Josef von Arimathea, der Jesus ins Grab gelegt hatte. Wir haben das Zeugnis von Pilatus, der sich das bestätigen ließ, Jesus ist wirklich gestorben. Wir haben das Zeugnis von dem Hauptmann, der dem Pilatus gesagt hat, der ist wirklich gestorben. Wir haben das Zeugnis von den Frauen, die gesehen haben, dass Jesus wirklich ins Grab gelegt worden ist. Also wir haben ein Zeugnis, Jesus ist wirklich gestorben. Das ist die Grundlage für unseren Glauben. Aber wir haben genauso auch so das Zeugnis, dass Jesus in wahrhaftig auferstanden ist, dass er auch wirklich auferstanden ist. Und da haben wir auch das Zeugnis des leeren Grabes. Wir haben das Zeugnis, ein übernatürliches Zeugnis der Engel. Und wir haben auch wiederum ein Zeugnis der Frauen, die das leere Grab gesehen haben. Und nicht nur das Zeugnis der Frauen, wir haben auch das Zeugnis dann auch der Apostel. Unter anderem zwei, wir werden es heute sehen, die eben das auch gesehen haben. So, wir für die Grundlage unseres Glaubens brauchen wir das Zeugnis, dass Jesus wirklich starb und dass Jesus auch wirklich auferstanden ist. Und damit wir dieses Zeugnis haben, braucht es dieses 16. Kapitel und unter anderem auch diese Verse. Schaut mal, wie anscheinend Markus sein Evangelium aufgehört hätte, wenn es so wäre, mit Vers 8. Wenn das Ende wäre, wie endet das? Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hat sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Geschwister, nehmen wir mal an, Markus hätte gedacht, okay, fertig geschrieben. Was wäre das für ein Ende? So behaupten manche, ja, der Grund für dieses Ende und das Fehlen der Verse in einigen Handschriften liegt darin, dass Markus es halt nicht fertig schreiben konnte. Aus welchem Grund auch immer, irgendwas ist ihm zugestoßen, also konnte es nicht fertig schreiben und dann hat jemand später sozusagen gesagt, oh, das ist aber kein gutes Ende und dann schreiben wir es halt zu Ende. Und dann hat irgendjemand, man weiß nicht, wer es sein sollte, also das Ende sozusagen nachgeschrieben. Und man versucht anhand von den Versen und einigen Aussagen, die werde ich euch ja auch gleich zeigen, zu behaupten und zu sagen, schaut mal, das ist nicht unbedingt das, wie Markus das geschrieben hat und das passt nicht unbedingt das, was er vorher geschrieben hat. Also ist die Überzeugung, dass das wäre ein komisches Ende mit Vers 8, oder? Sie sehen das leere Grab und ist voller Zittern, voller Bestürzung und voller Furcht und sie sagen es niemandem weiter, so. Andere behaupten, nein, Markus hat es bewusst, das Evangelium so aufhören lassen. Er hat bewusst so mit Vers 8 aufgehört. Er hat sozusagen ein offenes Ende gelassen, ähnlich wie in der Apostelgeschichte. So, die Apostelgeschichte endet ja auch ähnlich offen. Paulus ist in seiner Wohnung festgesetzt und so hört die Apostelgeschichte auf. Nur der Unterschied ist der, dass Paulus in der Apostelgeschichte 2 in der Wohnung festgesetzt ist, aber es heißt, und er predigte in das Evangelium vom Reich und alle kamen zu ihm und er predigt, er tat diesen Dienst. Es hört nicht in der Spannung auf und Paulus sagte nichts, sondern es hat in gewisser Weise ein offenes Ende, aber dieses offene Ende ist da in der Verbreitung des Evangeliums bis für uns heute. Hier aber in Vers 8 endet es nicht positiv. Es endete negativ in dem Sinne, sie trauten sich nicht, irgendjemand etwas davon zu sagen. Stelle ich vor, das wäre das Ende vom Markus-Evangelium. Es ist wenig glaubhaft, wenig glaubhaft. Darum braucht es die Verse, die wir hier haben. Wie kommt es dazu, dass obwohl die Zeugen des Evangeliums, die ersten Zeugen des Evangeliums, obwohl die das leere Grab gesehen haben, obwohl sie eine übernatürliche Erscheinung erlebt haben und aber in Furcht und Zittern waren, wie kommt es dazu, dass das Evangelium trotzdem weitergegeben wird? In der letzten Predigt habe ich euch schon dahin geführt und gezeigt, was hat die Frauen dazu bewegt, dieses Evangelium weiterzusagen. In Matthäus 28, wenn ihr das mit mir noch mal kurz aufschlagt, Matthäus 28, die Verse 8 bis 10. machen uns deutlich, was bewegte die Frauen dazu, trotzdem davon weiter zu reden. Was überwand die Furcht, was überwand das Zittern, was überwand die Angst, dieses Zeugnis weiterzugeben. Matthäus Evangelium 28, Vers 8. Und sie gingen schnell von der Gruft weg, mit Furcht und großer Freude. Hier berichtet schon Matthäus nicht das Zittern und nicht die Furcht, sondern die Angst, sondern die Freude. Und was passierte dazwischen? Matthäus erklärt es uns und sagt, weg von der Furcht mit großer Freude und liefen zu seinen Jüngern zu verkündigen. Jetzt, was war der Grund, dass sie trotzdem erzählten? Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Also das, was die Furcht überwand, was die Angst überwand, was dieses Schweigen überwand, war die persönliche Offenbarung Jesu. Es war die persönliche Begegnung Jesu mit der Frauen mit dem auferstandenen Jesus. Das überwand ihre Furcht, das überwand ihr Schweigen. Jesus selbst erschien ihnen. Der Engel sagte, geht, sagt es den Apostel, sagt es den Jüngern, gebt das Zeugnis weiter, erzählt es davon. Sie hatten Angst. Wer wird uns glauben? Die werden uns für nicht vollnehmen. Das taten sie auch. Sie sagen, die sind verrückt geworden. Aber das, was ihnen die Kraft gab, was ihnen die Freude gab und die Bereitwilligkeit, doch das Zeugnis weiterzugeben, war eben die Begegnung mit dem Auferstandenen. Es war aufgrund der Offenbarung. Sie mussten Jesus begegnen. Jesus musste sich ihnen offenbaren. Und das war die Grundlage dann für ihre Bereitschaft. Warum ist das so wichtig? Die Verse 9 bis 14 erzählen uns, wie Jesus den Unglauben überwand. Wie Jesus, obwohl es Zeichen und Beweise seiner Auferstehung gab, wie Jesus den Unglauben seiner Jünger überwand und ihnen die Freude und die Kraft gab, hinauszugehen und zu verkündigen. Die Verse 9 bis 14, schaut mal, in Vers 9 heißt es, und erschien der Maria Magdalena. Das ist das Erste. In Vers 12 heißt es, danach aber offenbart er sich zweien von ihnen. In Vers 14 heißt es, nachher offenbarte er sich elfen selbst. Das heißt, das, was den Unglauben überwand, das, was die Furcht überwand, das, was sie dazu antrieb, doch hinzugehen und zu verkündigen, war immer die Offenbarung. Jesus musste sich offenbaren. Er musste sich ihnen persönlich offenbaren. Es ist die Notwendigkeit, wenn wir die Verse 15 bis 20 dann anschauen, und das ist der Missionsbefehl im Markus-Evangelium, bevor wir hinausgehen und der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen und das Zeugnis der Auferstehung Jesu bezeugen, wir können es nur dann predigen, wenn wir selber davon überzeugt sind, wenn wir selber daran glauben. Wie können wir aber selber daran glauben, obwohl wir selbst das Grab vielleicht nicht gesehen haben? Wir haben es nicht gesehen, die Engel sind uns nicht erschienen. Wie kommen wir dazu? Im Glauben. Wie kommt dieser Glaube? Es ist durch die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Es ist die Offenbarung Jesu an uns in unseren Herzen. Er muss in unseren Herzen aufleuchten und wir müssen ihm begegnen, damit wir in der Lage sind und auch diesen Glauben haben, von diesem Glauben Zeugnis zu geben. Es braucht diese persönliche Begegnung. Jesus muss sich uns offenbaren, liebe Geschwister. In Matthäus 11, wenn ihr das mit mir nochmal aufschlagt, Matthäus 11, schreibt Matthäus, was Jesus gesagt hatte, ab Vers 25. Matthäus 11, ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und den Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, den der Sohn ihm offenbaren will. Das ist das ganze Geheimnis. Der Vater muss den Sohn offenbaren, der Sohn muss den Vater offenbaren und das tut er, wem es offenbaren will. Das heißt, wenn es keine Offenbarung gibt, wenn Jesus sich nicht offenbart, wenn er sich nicht zu erkennen gibt, kein Glaube. Und wem offenbart er sich? Ich preise dich, dass du es den Schwachen, den Unmündigen, nicht den Weisen, nicht den Großen. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus sich zuerst den Frauen offenbarte. Jetzt versteht ihr Frauen hoffentlich mich richtig. Ja. Es geht nicht um die Wertigkeit, aber die Bibel lehrt, dass eben die Frauen das schwächere Gefäß sind. Und Jesus offenbart sich, und wir werden gleich sehen, warum Markus, wir gehen zurück zum Markus-Evangelium, warum Markus gerade diese Geschichte jetzt erzählt. Warum Jesus sich gerade den Frauen zuerst offenbart hatte. Und warum diese Verse 9 bis 14 eben notwendig sind. Also, die Spannung ist mit Vers 8. Wie kommt das Evangelium aber bis zu uns heute? Wenn die ersten Zeugen Furcht hatten und es nicht weitererzählt haben, wie kommt es dazu, dass doch von diesem Zeugnis abgelegt worden ist? Und Markus berichtet uns ab Vers 9, was passierte. Wie überwand Jesus eben diesen Unglauben? Drei Ereignisse, drei Offenbarungen, drei Erscheinungen des Auferstandenen überliefert uns das Markus-Evangelium. Wir wissen, dass Jesus sich weit mehr offenbarte in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung, weit mehr. Aber wir lesen jetzt von den Ereignissen, die sich an dem gleichen Tag ereignet haben. Markus greift drei Offenbarungen Jesu, die sich an diesem einem ersten Wochentag, also an diesem Sonntag ereignet haben. Jesus hat bis zur Himmelfahrt sich vielfach offenbart, hat sich vielen offenbart. Petrus hat er sich gezeigt, er hat sich Jakobus gezeigt, er hat sich 600 Mann auf einmal gezeigt, er hat sich vielen Menschen offenbart, bei vielen Gelegenheiten. Aber Markus greift jetzt drei Begebenheiten heraus, beziehungsweise nimmt die drei Begebenheiten, die am ersten Tag passiert sind. Schauen wir uns diese drei Beispiele an. Das erste, was wir haben, ist in Vers 9 bis 11, da geht es um diese Maria Magdalena. Das zweite Beispiel, das sind diese zwei sonderbaren Jünger, die Jesus in versteckter Gestalt sich offenbarte. Wir werden sehen, wer sie sind. Und das dritte Beispiel ist eben die Apostel selbst. In dem Fall werden sie genannt als die Elf. Wir wissen warum, weil der eine nicht mehr da ist. Der Judas war nicht mehr da. Zu diesem Zeitpunkt waren sie nur noch zu elf. Also Jesus offenbart sich der Maria Magdalena, Jesus offenbart sich diesen zwei Jüngern. Und Jesus offenbart sich den Aposteln. Diese drei Beispiele zeigt Markus und zeigt, wie Stück für Stück Jesus eben diesen Unglauben überwand und dass es eben die Offenbarung braucht, um die Jünger zu den Zeugen des Evangeliums zu machen. Lass uns also Vers 9 nochmal lesen. Markus 16, Vers 9. Als es aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena. Als es aber früh am ersten Wochentag auferstanden war. Ich bin erstaunt, liebe Geschwister, immer wieder auf die Reaktion auf die Predigten, und ich bin erstaunt darüber, wie viel immer noch daran zweifeln, dass Jesus wirklich am ersten Wochentag auferstand. Dass es immer noch Zweifel bis heute gibt, dass Jesus an dem Sonntag auferstand. Neulich bekam ich wieder Nachrichten und unter anderem auch, wieso ich daran glaube, dass Jesus am Sonntag auferstanden ist. Und manche sind immer noch davon überzeugt, nein, er ist am Samstag auferstanden. Also dass der Tag des Herrn nicht der Sonntag ist, sondern dass es der Samstag ist, der Sabbat. Und sie glauben fest daran, dass Jesus am Sabbat und nicht am Sonntag auferstanden ist. Also feiert man Gottesdienst am Samstag und nicht am Sonntag. Also ich bin immer wieder erstaunt, obwohl das Zeugnis der Schrift ziemlich klar ist. Und wir haben hier das nochmal ein Hinweis. Als er, wer? Jesus, aber am ersten Wochentag auferstand. Dass wir uns am ersten Wochentag, das ist der Sonntag, dass wir uns da befinden. Wir haben dieses Zeugnis schon in Vers 2 gelesen. Schaut mal mit mir da. Da heißt es, und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Also wir reden hier von dem ersten Tag der Woche und wir reden von dem Morgen. Also die Sonne beginnt aufzugehen, es ist die Sonne geht auf, es ist ziemlich früh am Morgen. Und nicht nur die Frauen kamen früh am Morgen, sondern wir haben auch das Zeugnis, dass Jesus am ersten Wochentag auferstanden ist, also am Sonntag, nicht am Samstag. Warum das für uns wichtig ist, wie tief diese geistliche Wahrheit, hoffe ich, könnt ihr euch noch erinnern, das hat viel mit unserer Ruhe zu tun. Es hat was mit dieser neuen Schöpfung zu tun, mit dem Werk Jesu Christi, mit diesem Ruhen in Jesus Christus. Aber das ist etwas, was wir uns miteinander schon angeschaut haben. Es ist, Jesus stand an diesem ersten Wochentag, an dem Sonntag auf, erschien er zuerst Maria Magdalena. So, wir haben diese Erscheinung und wir den Bericht, dass Jesus sich dieser Frau, dieser Maria Magdalena, als erstes sich offenbarte, dass er ihr als erstes erschien. Erstaunlich, dass Markus hier, und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum manche sagen, oh, das hat nicht Markus geschrieben. Die Maria Magdalena taucht doch schon in anderen Versen vorher schon auf. Es ist erstaunlich, dass jedes Mal, wenn uns das Zeugnis gegeben wird, dass die Frauen Jesus beim Sterben, bei der Grablegung und Auferstehung gesehen haben, dass die, als erstes die Maria Magdalena erwähnt wird. Schaut mal mit mir in Kapitel 15, Vers 40 vielleicht zuerst. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen Maria Magdalena, und dann heißt Maria, Jakobus und so weiter. Dann in Vers 47, aber Maria Magdalena und die Maria, die Mutter des Joses. Kapitel 16, Vers 1, und als der Sabbat vergangen war, da heißt übrigens, der Sabbat ist vergangen, gell? Aber okay. Als der Sabbat vergangen war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter. Also Maria Magdalena wird immer als Erste genannt. Ich vermute, die war so die treibende Kraft dahinter. Sie brannte und sie war die Erste, die da so in allem aktiv war. Die war immer und immer und immer dabei. Und der Grund, warum Markus jetzt uns mehr Details gibt, er erklärt uns, warum Jesus ihr als Erstes erschienen ist. Oder andersrum, was war der Grund, warum die Maria immer als Erste da war? Und ich zeige euch, die war wirklich als Erste da. Schaut mal, der Grund liegt darin. Vers 9 nochmal, als er früh am Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der die 7 Dämonen ausgetrieben hatte. So, das ist ein Hinweis, und manche sagen, ja, warum erzählt Markus jetzt so dieses Detail? Wieso stellt er sie jetzt vor, nachdem er ein paar Mal sie erwähnt hatte, nachdem er ein paar Mal über sie gesprochen hat, wieso stellt er sie jetzt nochmal sozusagen neu vor, als diejenigen, die 7 Dämonen ausgetrieben hat? Und da sagen, das ist ein Hinweis, das hat Markus nicht geschrieben. So, sonst hätte Markus sie vorher schon vorgestellt. So, als ob der neue Schreiber sozusagen sagt, okay, ich erzähle euch, wie es weiterging, und erzähle euch nochmal, wer ist diese Maria. Aber der Grund davor, es ist keine Vorstellung. Uns wird unter anderem gezeigt, warum sich Jesus ihr zuerst offenbart hatte. Und der Grund dafür, sie war eine, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Uns wird gezeigt, warum die Maria Magdalena überall als Erste dabei war. Ihr habt mit Sicherheit schon diesen Satz gehört, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Diese Frau erlebte eine Befreiung. Überlegt mal, nicht einen, nicht zwei, nicht drei. Sie wurde geplagt von 7 Dämonen. Wenn ihr wissen wollt, wo das steht in Lukas Evangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 3, bekommen wir den Hinweis, dass diese Frau aus dem Grund permanent Jesus diente, ihm hinterherging und egal wo er war, für ihn alles tat, war der Grund, weil Jesus sie befreit hatte. Sie hatte eine Befreiung erlebt, sie hatte eine Befreiung von 7 Dämonen. Was diese Dämonen dann bewirken in einem, haben wir gesehen, als wir diesen Besessenen angeschaut haben, der von den Dämonen besessen war, von einer Legion. So, Maria erlebte eine Befreiung von Jesus Christus in einer Weise, dass sie dazu brachte, Jesus so zu lieben, ihm nachzufolgen und ab diesem Moment ihm immer zu dienen. Es war, wie gesagt, in Lukas 8, 31 lesen wir, nachdem Jesus sie befreit hat von 7 Dämonen, ab diesem Moment diente sie ihm überall und immer. Das war der Grund. Also darum ist die Maria Magdalena immer an erster Front, die ist immer dabei. Wir wissen, und das ist das Zeugnis, und ich habe das euch gerade vorgelesen, dass Jesus sich wem offenbart? Den Schwachen. Er offenbart sich zuerst den Schwachen. In dem Fall waren es die Frauen. Sie galten nicht viel in dieser Gesellschaft, ihr Zeugnis galt nicht viel. Und vor allem eine Frau, die 7 Dämonen hatte, die stand da nicht sehr hoch im Ranking, das war keine Person, aber sie liebte und sie diente einfach Jesus. Und ich finde das echt herrlich, wie Jesus hingeht und überlegt mal, wen sucht er sich als erste Zeugen aus? Wen nimmt er? Er nimmt diese Frau, die 7 Dämonen hatte, die Jesus in aller Stille und in Demut einfach folgte und ihm einfach diente. Er nimmt diese Frau, nicht Petrus, Nicht Jakobus, nicht Johannes, nein, diese Frau. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr demütigend war für die Apostel. Und als diese kamen, sagen, übrigens, Jesus ist erschienen. Nee, wenn, dann erscheint er uns zuerst. Ja? Wieso euch? So, die glaubten ihnen nicht, die hielten es für ein Geschwätz, für Fantasie, haben sich was ausgedacht. Euch kann er sich nicht erscheinen. Wieso euch, wieso nicht uns? Wir sind die Apostel, wir haben den Auftrag. Jesus nimmt bewusst diese Frau, die wahrscheinlich bei ihnen nicht viel galt, aber die Jesus wirklich sehr liebte und ihn nachfolgte, auch wenn es in viel Unkenntnis geschah, Unverständnis geschah. Auch sie ging zu Grab, obwohl Jesus sie nach Galiläa alle bestellt hatte, auch das sie. Und das gilt nochmal bis heute, 1. Korinther Kapitel 1, wir kennen diesen Abschnitt, ist das Zeugnis des Paulus, dass Gott das Schwache der Welt auserwählt hat, nicht das Weise, nicht das Große. Hier beginnt das Zeugnis. Wen gebraucht Jesus zum Zeugnis? Wen nimmt er als erstes? Und er nimmt die Schwachen dieser Welt. Ich persönlich, das ist mein Zeugnis. Wenn ich meinen Dienst anschaue, kann ich sagen, dass es mehr Frauen sind wie Männer. Oder andersrum, dass die Frauen schneller dabei sind, es zu glauben. Dass die Frauen schneller dabei sind, sich unter das Wort zu demütigen als die Männer. Die Männer brauchen ein bisschen. Und ich glaube eben, weil die Frauen eben eher das schwächere Gefäß sind und die Männer so ein bisschen sich, nicht, dass sie das stärkere Gefäß sind, sie meinen das stärkere Gefäß zu sein. Da muss viel Stolz und Überwindung kosten. Und wenn dann die Frauen kommen und sagen, oh, das musst du dir anhören. Dann sagen sie, ja, wieso soll ich den anhören? Kann ich dich nicht selber belehren? Wieso glaubst du mir nicht? Wieso glaubst du dem? Ich bin doch dein Mann. Die Männer müssen dann größere Hürden überwinden und tiefer gedemütigt werden in der Abhängigkeit als die Frauen. Und ihr Männer, tut mir leid, ich will euch nicht zu arg angreifen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, dass oft erst die Frauen sind und dann kommen die Männer hinterher. Erst die Frauen, dann ihre Häuser. Das ist meine persönliche Erfahrung im Dienst. Und ich glaube eben, dass wir das hier auch schon vorgeschattet haben in dem Zeugnis, das auch verstanden, dass er sich zuerst den Frauen und als Beispiel unter anderem wird uns jetzt die Maria vorgestellt. Ich dachte und ich glaube, es ist gut, wenn wir ganz kurz uns diese Geschichte anschauen. Denn das, was wir bei Markus so kurz in eine Information bekommen, dass sie die Erste war, die das Zeugnis hatte, bekommen wir ein paar mehr Details im Johannesevangelium. Und ich glaube, die sind lohnenswert, wenn wir sie da kurz anschauen und auch verstehen, auf welchem Weg und warum Jesus sich offenbart und was er eigentlich überwindet. Geht mit mir ins Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 1. Und ich zeige euch, was da eigentlich passierte. Und wir werden sehen, dass da mehr Aktion war als nur das, was wir Markus haben. Das heißt, wir bekommen einfach ein paar Details mehr. Und ich denke und ich hoffe, dass sie für euch genauso herrlich sein werden wie für mich. Ich lese ab Vers 1. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zu der Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Was haben wir im Markus-Evangelium gelernt? Was haben wir gelesen? Dass sie kamen, wann? Am ersten Tag der Woche, als es schon hell wurde. So, jetzt widerspricht sich die Bibel, ja oder nein? Die einen sagen, ja, es ist die Morgendämmerung, es ist eigentlich schon finster, aber hinter dem Berg geht schon die Sonne auf. So ist der eine Versuch, diese Spannung aufzulösen. Ich glaube aber, dass die Maria Magdalena einfach schneller war. Die Frauen machten sich auf, sehr früh. Und während die Frauen, alle Frauen, erst zu Sonnenaufgang beim Grab angekommen, düste die Maria Magdalena, die war so schnell, sie war als Erste am Grab. Und ich zeige euch, ich glaube, dass sie zusammen vielleicht mit den Frauen losgegangen waren, aber so ähnlich wie ein anderer Jünger, vielleicht war sie einfach fitter. Nein, ich glaube, dass die Liebe und die Sorge und die Trauer in ihr so groß war. Sie hatte so eine Befreiung erlebt, die hatte so eine Rettung erlebt und sie liebte Jesus so arg und sie konnte es nicht ertragen. Und deswegen, während die anderen Frauen noch ihre Taschen packten, wahrscheinlich stand sie da, Leute, schnell, schnell. Sie hatte wahrscheinlich schon abends alles fertig gepackt. Sie stand, und sobald es nun möglich ist, stand sie auf und sie gingen. Und ich vermute, das ist meine Vermutung, ob sie jetzt getrennt gingen, ich vermute zusammen, aber sie war einfach schneller. Und sie war schon da, bevor die Sonne aufging. Und das, was passiert ist, folgendes, sie sieht die Gruft und sieht, dass der Stein weggerollt ist. aus dem Markus-Evangelium haben wir aber gelesen, dass die Frauen gehen und sich fragen, wer wird uns den Stein wegrollen? Also während die Frauen miteinander gehen und sich darüber überlegen, ist die Maria schon da. Und sie guckt hinein und dann heißt das, sieht sie den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie hingelegt haben. Also sie guckt in die Gruft hinein, beziehungsweise sie guckt nicht in die Gruft hinein, sie sieht, der Stein ist weggerollt und sie hat Panik. Und was macht sie? Sie rennt zurück. Wohin? Zu Petrus, zu Johannes. Das heißt, während die Frauen da übrig blieben, die anderen, Maria und des Jakobus und so weiter, während sie übrig blieben, ist die Maria schon längst zurück wieder. Hey, die war fit. Die rennt zu den Jüngern, zu den Aposteln und sagt, Petrus, Johannes und Jesus ist nicht da. Schaut mal, was sie sagen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Was sagt sie nicht? Er ist auferstanden. Oh, der ist ja wirklich auferstanden. Stimmt, so wie er gesagt hat, so wie er verheißen hat. Natürlich, Halleluja. Die freut sich nicht darüber. Im Gegensatz, Panik. Sie haben den Leib gestohlen. Jemand hat ihn weggebracht. Das ist ihre Sorge. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Von Anfang an, nach der Auferstehung Jesu, wurden falsche Geschichten erzählt, um die Glaubwürdigkeit und die Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu zu leugnen. Und was war eine der Theorien? Der Leib Jesu wurde von den Jüngern geklaut. Das ist, was sie verbreitet haben. Aber die Geschichte, das Zeugnis der Jünger ist nicht, oh, wir haben den Leib geklaut, oder wenn sie ihn geklaut hätten, was hätten die Jünger gesagt? Er ist auferstanden, hätten sie das bezweckt. Aber sie sahen und sagen, er ist nicht da. Sie kamen nicht auf die Idee, diese Geschichte zu verbreiten, denn sie glaubten selbst ja nicht mal an die Auferstehung. Und sie dachten, jemand hat es gestohlen, die haben ihn weggebracht, wer auch immer. Maria ist so durcheinander. Also Petrus, und heißt es Vers 3, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, wir wissen, wer dieser andere Jünger ist, das ist Johannes selbst. Er schreibt dieses Evangelium und schreibt entweder von sich der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist die Selbstbetitelung Johannes in diesem Evangelium. Also die beiden machen sich auf den Weg. Und dann heißt es, und sie gingen zu der Gruft, die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus. Okay, nicht nur die Maria war schnell im Laufen, sondern Johannes. Ich vermute, Johannes war der Jüngere. Ja, das war der Jüngste von denen, wahrscheinlich fitter als Petrus. Und Petrus war schnell mit der Zunge, er war schnell mit den Beinen. Also, die laufen voraus. Und Johannes ist schneller, kommt zuerst da an, heißt es. Und als er sich, Vers 4, die beiden liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als sie vorüber beugt, sieht er die Leintücher da liegen. Doch ging er nicht hinein, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Warum ist das für uns wichtig? Sie schauen hinein, also Johannes, so schnell er auch ist, ähnlich wie man, sie guckt zwar hinein, aber sie gehen da nicht hinein. Sie, voller Angst, was passiert, voller Unglauben, schreckliche Situation. Petrus, wer geht als Erster rein? Unser lieber Petrus, gut, dass es ihn gibt, ja. So, der voll, wie er halt auch immer ist, als Erster rein, geht hinein und dann heißt es, und dann wird uns berichtet, jetzt sehen Sie was. Sie sehen Leintücher und insbesondere das Kopftuch fein zusammengerollt, zusammengefaltet an einem besonderen Ort, da wo auch der Kopf lag. Warum ist das wichtig? Wenn Jesu Leib jemand gestohlen hätte, was wäre nicht da? Die Leintücher. Glaubt ihr, die Grabräuber hätten die Leiche aufgenommen und aufgewickelt und sie mitgenommen? Definitiv nicht. Warum ist es so wichtig? Uns wird ein weiterer Beweis sein. Er ist wirklich auferstanden. Die Leintücher waren da, die Tücher, die sein Leib umwickelten. Abgesehen davon, ich persönlich hätte gern gesehen, wie Jesus seinen Kopf abgewickelt hätte. Das ist interessant, dass die anderen so da lagen, aber fein abgewickelt, zusammengelegt, muss ordentlich sein, unser Herr, oder? Das hat er getan. Also, warum hat er das getan? Um zu zeigen, nein, nicht gestohlen. Ich bin nicht gestohlen worden, mein Leib ist nicht gestohlen worden. Petrus schaut also hinein, Johannes kommt dann hinterher und sieht das aus und dann heißt es, Vers 8, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zur Gruft kam und er sah und glaubte. Was glaubt er? Kam Jesus, Johannes als erster, Jesus auferstanden? Nein, er glaubte, er ist nicht da. Die haben ihn weggebracht. Warum? Warum sage ich das? Schaut mal Vers 9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Das war ihr Problem. Die haben ein gewaltiges Zeichen. Der Stein ist weggerollt. Die Frauen konnten ihn nicht wegrollen. Der war weggerollt. Der Leib ist nicht da. Die Leintücher sind da. Und die haben all das, aber sie glauben nicht. Sie glauben, er ist nicht da, aber sie glauben nicht, er ist auferstanden. Obwohl so klare Zeichen da sind. Und warum glauben sie nicht? Sie verstehen die Schriften nicht. Das ist das Hindernis zum Glauben. Die Schriften falsch verstehen bedeutet, Christus nicht zu verstehen. Versteht man die Schriften nicht, und dann begreift man nicht die Erfüllung. Ich will es andersrum sagen. Und das sagte ich schon immer wieder, aber das ist wichtig. Wenn wir die Schriften, in dem Fall das Alte Testament, denn das sind die Schriften, die sie nicht verstanden, wenn man das Alte Testament nicht christenzentriert versteht, evangeliumszentriert versteht, versteht man nicht, wenn Jesus Dinge tut oder Dinge sich erfüllen, vor der Nase. Man guckt hinein und denkt, oh ja, da ist irgendwas, aber was? Keine Ahnung. Man sieht nicht die Kraft und die Auferstehung. Man erlebt nicht die Kraft der Auferstehung im Glauben. Man zweifelt. Warum? Man versteht nicht die Schrift. Man kann die Realität und die Gegenwart nicht mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen. Man sieht die Erfüllung nicht. Warum? Ein falsches Verständnis der Schrift. Das ist ihr Problem. Schaut mal, was dann weiter passiert. Dann heißt es, Vers 10, da gingen nun die Jünger wieder heim. Okay. Total verunsichert, total durcheinander. Hey, was ist jetzt? Interessanterweise, das war's. Was machen sie nicht? Das, was die Maria jetzt macht. Was macht die Maria? Lässt sie locker? Sagt sie, ja gut, geh mal nach Hause. Wurde gestohlen. Guckt mal, lest mal Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie noch weinte, beugte sie sich vorüber in die Gruft und sieht zwei Engel mit weißen Kleidern da sitzen. Die Engel sind uns schon mal begegnet, oder? Diese Engel erschienen auch wem? Den Frauen. Ich persönlich denke, die Reihenfolge ist nicht so einfach, die Chronologie ist nicht so einfach herzustellen, aber darum geht es nicht. Aber nachdem Maria weggerannt ist, sofort zu den Aposteln, was haben die Frauen gemacht? Die sind natürlich in die Gruft rein. Und wir lesen, die kam rein und dann, wer war da? Die Engel. Und dann standen sie da voller Furcht und Zittern und der Engel sagt, sagt's weiter, aber sie sagten nicht. Sie standen da und die Maria war schon längst unterwegs. Also machen sie sich auch auf den Weg und denken, oh nein, wir wollen es niemandem erzählen. Und während sie unterwegs sind, wer erscheint ihnen? Irgendwann mal Jesus. Genauso auch bei der Maria. So, Maria schaut auch hinein und jetzt, was sieht sie? Sieht sie auch Engel? Ist so schön. Ich weiß nicht, ob ich zu viel da hineinlegen möchte, aber wem erscheinen die Engel und wem nicht? Den Aposteln, den Männern nicht. Bei den Frauen sind sie. Ja, denen erscheinen sie. Also, lesen wir weiter. Da heißt es, und sie, zwei Engel in zwei Kleidern da sitzen, ein bei dem Haupt und ein bei den Füßen, wo der Leib gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Schaut mal, sie sagen zu ihr nicht, fürchte dich nicht. Was sucht ihr den Leben bei den Toten, oder? Das lesen wir, das haben die Engel den Frauen gesagt. Das ist eine andere Situation. Die erscheinen nochmal. Die erscheinen speziell der Maria Magdalena. Die nimmt eine besondere Rolle hier ein. Und die Engel sagen, was meinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie hingelegt haben. Das bewegt sie. Die Jünger, die Apostel Petrus und Johannes, ja gut, der ist weg. Natürlich traurig, zurück. Keine Aktivität mehr, keine. Aber sie sucht, sie ringt. Wo ist er? Wo ist er? Sie weint, die guckt nochmal ins Grab. Ist doch wirklich, vielleicht habe ich eine Ecke übersehen. Und dann sagen die Engel, was meinst du? Voller Seelsorge. Warum weinst du? Und dann wiederum, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wohin sie hingelegt haben. Wohin haben sie ihn gebracht? Sie ist immer noch der Überzeugung, er wurde gestohlen. Der Leib des Herrn wurde gestohlen. Sie glaubt immer noch nicht an die Auferstehung. Der Leib des Herrn ist weg. Warum glaubt sie nicht an die Auferstehung? Sie versteht die Schriften immer noch nicht. Vers 14. Als sie dies gesagt hatte, wandte sich zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Sie schaut hinein, sieht die Engel, heißt nicht voller Furcht, voller Traurigkeit, voller Leid, voller Schmerz. Spricht sie mit den Engeln und da wird nicht erwähnt und sagt, oh nein, Engel sind da, wenn Engel da sind, warum weinst du? Sie merkt nicht mal, dass die Engel sie das fragen. Mein Herr ist weg. Die ist so in ihrer Trauer gefangen, so in ihrem Leid gefangen, so in dem Tod gefangen, dass sie gar nicht wahrnimmt, was für Zeichen vor ihren Augen geschehen. Und dann ist Jesus da und sie wusste nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Nochmal, Frau, was weinst du? Eine wichtige Stelle. Sie sieht Jesus und sieht ihn nicht. Jesus spricht mit ihr und sie hört ihn nicht. Zumindest nicht so, dass sie sagt, oh, Jesus. Könnt ihr mir vorstellen, sie dreht sich um, guckt aus dem Grab, an dem Ort, wo der Toten liegt, schaut sich hinein und sieht den Auferstandenen. Und sie sieht ihn nicht. Und er redet mit sie und sie hört sie ihn nicht. Warum? Weil sie immer noch glaubt, Jesus ist tot. Weil sie immer noch keinen Glauben hat, weil sie immer noch kein Verständnis hat. Achtet darauf, wie die Engel und wie Jesus sie anspricht. Er sagt, Frau, es ist wichtig. Warum? Lesen wir weiter. Was meinst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner. Ich weiß nicht, wie Jesus sich verborgen hat. Jesus hat das bei der nächsten Gelegenheit, in den nächsten Versen auch getan, als er den Zweien sich in andere Gestalt zeigte. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass Jesus in dem Auferstehungsleib sich auf verschiedene Art und Weise offenbaren konnte. Es ist nicht nur die Wahrheit, dass Jesus sich des Fleisches und der Materie sich entziehen konnte, ob Zeit und Raum. Das ist nicht nur diese herrliche Erkenntnis, sondern es geht darum, dass Jesus sich verborgen hatte. Er hat selbst dafür gesorgt, dass sie ihn nicht gesehen hat. Er hat sich ihr nicht zu erkennen gegeben. Das heißt, er begegnet ihr und sie erkennt ihn nicht. Warum? Sie sagt also, was meinst du, sie denkt, oh, der Gärtner. Keine Ahnung, wie der Mann ausgesehen hat, wie Jesus sich verkleidet hat. Sie denkt, oh, das muss der Gärtner sein. Auch schön zu wissen, damals gab es auch Gärtner. Ja? Also dieser Gärtner, das heißt, der für die Gräber da zuständig ist, der für den Garten dort zuständig ist. Und sie sagt, und sie spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Oh, das zerreißt mein Herz. Sag, vielleicht, oh, hast du ihn weggenommen? Jetzt kommt so ein bisschen Hoffnung auf. Vielleicht kann ich Jesus doch finden, den Toten. Jetzt kann ich doch den Leib Jesu finden. Und jetzt wendet sich, vielleicht hat der Gärtner jetzt in einen anderen Ort gebracht, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat Josef von Arimathäa gesagt, ich brauche das Grab doch. Wo hast du ihn hingebracht? Bitte sag's mir. Bitte, wo hast du ihn? Das ist jetzt für dich die Lösung. Wahrscheinlich war es der Gärtner. Und jetzt kommt etwas Herrliches. Vers 16. Jesus spricht zu ihr. Was? Maria. Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm, Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Wisst ihr, was jetzt passiert? Offenbarung. Wann passiert, wie passiert diese Offenbarung? Vorher sagt Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Sie, keine Ahnung. Jetzt sagt er zu ihr was? Maria. Wir kennen das, wir verstehen das, wenn er uns mit seinem Namen ruft. Bei meinem Namen. Er spricht sie mit ihrem Namen an und in dem Moment, wo er nicht zu ihr einfach Frau sagt, irgendwie, sondern jetzt kommt es persönlich, jetzt offenbart er sich, jetzt spricht er sie mit ihrem Namen an, er kennt sie und zeigt sich, wer er ist und er spricht Maria und dann sie wendet sich nun mal um und spricht zu ihm, Rabuni, oh Mann, da wäre ich gern dabei. Was für eine Überraschung, was für ein Schock, was für eine Offenbarung. Auf einmal sieht sie Jesus. Schaut mal, das ist der Grund, oder das ist das, was den Glauben den Unglauben überwindet. Das ist es, was den Glauben schenkt. Die persönliche Begegnung mit Jesus und dass er dich und mich mit seinem Namen ruft. Dass er sich selbst persönlich offenbart und sich uns persönlich zeigt. In dem Fall in unseren Herzen. Das Licht leuchtet auf und wir die Erkenntnis der Person Jesu haben. Petrus sagt, den wir lieben, den wir nicht gesehen haben, an den wir glauben, den wir nicht gesehen haben, an den. Ein Wunder passiert. Gott offenbart sich, dass du denen offenbart, oder dass er sich denen offenbart, den er will. Maria wollte sich offenbaren, also offenbart er sich in einer herrlichen Art und Weise. Während also die Jünger nach Hause rennen, Petrus, Johannes nach Hause rennen, offenbart sich Jesus zuerst Maria Magdalena. Das ist was worauf Markus hier anspricht. Geht mal mit mir zurück. Markus Kapitel 16. Wie kommt es von der Furcht, wie kommt es von diesem Nichts-Sagen-Wollen, wie kommt es eben zu dieser Bereitschaft, das Zeugnis weiterzugeben? Darum haben wir Vers 9 und die folgende: Jesus beginnt sich Stück für Stück sich zu offenbaren. Und er beginnt bei den Frauen, nicht bei den Aposteln. So würde ich, wenn ich das Buch geschrieben hätte, hätte ich das Evangelium geschrieben, hätte ich bis dahin das Markus-Evangelium gelesen. Nehmen wir mal an, Markus hätte in Vers 8 aufgehört. Und ich müsste es vollenden. Dann würde ich sagen, und dann erschien er, nachdem er auferstanden, als erstes den Aposteln. Natürlich, die hat er berufen, die hat er ausgesandt, denen hat er den Auftrag gegeben. Die müssen als erstes hören. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Er erschien erst den dienenden Frauen. Und dann erschien er als nächstes, das möchte ich euch noch kurz zeigen. Wem erschien er als nächstes? Schaut mal Vers 11. Und als jene hörten, Vers 10 lese ich mit, die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Freude, mit was für einer Begeisterung, mit was für leuchtenden Augen die Maria dann nochmal gerannt ist. Also im Werken, da sind immer wieder, die sind hin und her da gelaufen. Als Maria also nochmal zurückläuft, jetzt nochmal zu denen kommt und sagt, hey Petrus, hey Johannes und ihr übrigen alle, Jesus ist auferstanden, er ist mir erschienen. Hey, wir waren gerade da, da ist nichts da. Ich habe es euch vorgelesen, Lukas heißt, und sie hielten es für ein Geschwätz. Wahrscheinlich die Trauer ist ihr, die ist übergeschnappt. Voller Trauer, die ist einfach ja, zusammengebrochen. Sie sieht jetzt irgendwelche, sie sieht Jesus überall. In der Hoffnung, im Leid, in der Liebe zu ihm. Sie begegnet und sieht einen Gärtner und denkt, das ist Jesus. Sie glauben ihr nicht. Die weinen selber, sie trauern selber. Sie geht hin in diese Trauergesellschaft, in die Totenklage und verkündigt das Evangelium. Sie sagt, Jesus ist auferstanden. Und dann heißt es, Vers 11, und als jenes hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen wurde, glaubten sie nicht. Jetzt, leere Grab, das Zeugnis der Engel, die übernatürliche Offenbarung. Jetzt kommen sogar die Frauen und sagen, wir haben ihn auferstanden gesehen. Er lebt, wir haben als lebendig gesehen. Sagen sie immer noch, kann nicht sein. Warum? Geht mit mir ins Lukas-Evangelium kurz. Ich möchte euch in die Geschichte mit hinein, Lukas Kapitel 24, die mich kennen, wissen, dass es eine meiner Lieblingsgeschichten ist, zum Verständnis der Schrift. Und von daher werde ich auch da nicht zu viel mehr sagen und nicht zu viel mich wiederholen, aber ich denke, es ist doch gut, wenn wir da kurz nochmal hineinschauen. Also, in Lukas 24 lesen wir nochmal ab Vers 10. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus, die Mutter, und die übrigen mit ihnen. Sie sagten es zu den Aposteln, und diese Reden erschienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Das heißt, sowohl jetzt die Maria Magdalena und auch die übrigen, alle die, also die Frauen, haben den Auferstandenen begegnet. Sie haben ihn gesehen. Sie gehen jetzt, und sowohl die Maria erzählt, auch die Frauen erzählen, sagt, er ist auferstanden. Und sie glauben ihnen nicht, denn Vers 10, denn diese Reden erschienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Nicht nur der Maria, sie glauben auch erst den Frauen nicht. Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich untereinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. So, wer sind die? Die bekannten Emmaus-Jünger, richtig? Der Name liegt darin, dass sie in Emmaus wohnten. Eigentlich müssen wir sagen, die Jünger von Emmaus oder die in Emmaus wohnten. Wer waren sie? Wir kennen sogar einen Namen von ihnen. Der eine hieß Kleopas. Das lesen wir in Vers 18. Das heißt, die gehörten nicht zu den Elfen, sondern es waren und die Übrigen. Die erzählten es den Aposteln und den Übrigen, die dabei waren. Das heißt, diese gehörten zu diesem erweiterten Kreis der Jünger. Auch sie waren da, auch sie trauerten. Und die Frauen kommen. Und was sollten die Frauen sowohl von dem Engel und was sollten die Frauen sowohl von Jesus, den Jüngern und den Übrigen ausrichten? Sie sollen hingehen und sagen, geht nach Galiläa. Das ist der Auftrag. Jesus hat den Jüngern, bevor er starb, gesagt, ich werde leiden, sterben, auferstehen und ihr werdet mich wiedersehen. Wo? In Galiläa. Kommt nach Galiläa. Wohin gingen sie, wenn sie überhaupt hingingen? Nicht Galiläa, sie gingen zum Grab. Jetzt ist Jesus auferstanden. Die Engel sagen, geht und sagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Menschenskind. Dann kommen die Frauen, begegnen Jesus. Jesus sagt, hey, ich lebe. Geht, sagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Jetzt kommen sie und sagen, Jesus ist uns erschienen und er hat uns gesagt, wir sollen nach Galiläa gehen. Wohin gehen sie? Nach Emmaus. Da macht sich keiner auf und sagt, oh, nach Galiläa, ab nach Galiläa. Sie glauben immer noch nicht. Und weil sie nicht glauben, gehen sie nicht dahin, wo Jesus sie bestellt, wo er sie haben wollte. Also gehen sie nach Hause, gehen zurück und gehen und dann überlegen sie, was ist das alles hier? Was geschieht? Komisch. Können wir nicht verstehen, können wir nicht einordnen. Also gehen sie und überlegen. Und Jesus naht ihnen. Gerade war er bei den Frauen, gerade war er bei Magdalena. Jetzt ist er hier. Jetzt geht er mit ihnen. Es ist am gleichen Tag. Das heißt, die Frauen kommen, sagen ihnen, Jesus ist auferstanden. Die sagen, okay, tschüss, wir gehen. Das macht hier keinen Sinn. Ab nach Hause. Also machen sich auf den Weg und sind unterwegs. Jesus geht mit ihnen, aber heißt es, und ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Was bedeutet das? Jesus erlaubt nicht, ihnen sich zu offenbaren. Sie können ihn nicht sehen. Sie können ihn nicht erkennen. In ihrer Haltung, in dieser Gleichgültigkeit, dem Zeugnis und den Worten zu glauben, der Schrift zu glauben, bedeutet Jesus nicht sehen können. Nach Hause gehen. Keine Motivation, keine Kraft, keine Freude, kein Feuer. Nach Hause gehen. Also gehen sie mit ihm. Und dann ist die pädagogische Lektion höchst wertvoll. Jesus beginnt ebenfalls Fragen zu stellen, wie bei Maria. Warum weinst du? Was ist hier eigentlich los? So fragt er sie. Und gerade Kleopas ist einer der Schlauen hier. Und er sagt, bist du der Einzige, der es nicht weiß? Und erklärt, und schaut mal, was er erklärt, Vers 19 nochmal. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihnen, von dem Jesus, von dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Tod überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Diesen enttäuscht. Sie gehen zurück, das war's, er ist tot. Die Frauen haben was gesagt, also diesen, und wir hofften, er würde uns erlösen. Liebe Geschwister, sie hofften, er würde sie erlösen und denken, er hat es nicht getan. Dabei hat er sie schon lange erlöst. Durch sein Sterben und seine Auferstehung hat er sie erlöst. Aber in ihrer Trauer, in ihrem Unverständnis haben sie die Erlösung nicht gesehen. Sie hoffen immer noch auf eine Erlösung, obwohl sie schon längst vollbracht ist. Vers 22. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten sie, auch eine Erscheinung von Engeln gesehen zu haben, dass die sagen, dass er lebe. Jetzt, sie wissen alles. Ja, und lass mich noch das auch lesen, Vers 24. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. So, diese beiden Hansels da, die gehen zurück, sind voller Trauer, voll Unverständnis, reden miteinander, oh Mann, voll enttäuscht und sagen sogar alles. Ja, die Frauen waren da, Engel sind da, Jesus ist erschienen anscheinend, aber wir haben es halt selbst nicht gesehen. Also haben wir es nicht gesehen, glauben wir nicht. Erst wenn wir sehen, glauben wir. So, das ist alles Geschwätz, das kann alles nicht sein. Das ist Fantasie, das ist keine Ahnung was. Trauerbewältigung. Die glauben nicht, gehen zurück. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu Trägern, alles zu glauben, was den Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von den Propheten anfangen, erklärte ihnen in den Schriften, was ihn betraf. Ein Schnellkurs. Bibelkunde, Altes Testament. Die paar Stunden, die jetzt unterwegs war, sagte, wo liegt das Problem? Wo lag ihr Problem? Warum konnten sie, obwohl das Zeugnis so gewaltig ist, obwohl das Zeugnis so klar ist, obwohl die Beweise da sind, obwohl es welche gibt, die sogar sagen, ich habe ihn gesehen, warum können sie nicht glauben? Und Jesus sagt, ihr seid hart in eurem Herzen, die Schriften so zu lesen, wie sie gelesen werden mussten. Ihr versteht nicht, was über mich geschrieben steht. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt ein falsches Verständnis der Schrift, weil wenn ihr das richtige Verständnis hättet, hättet ihr gesehen, dass die Erlösung eine andere ist. Dass es hier nicht um Israel, um die Römer, um die Feinde, um eure Körper, sondern dass es hier um eine geistliche Erlösung von euren Sünden geht und dass durch mein Sterben und Auferstehung die Erlösung vollbracht ist. Weil sie die Erlösung nicht verstanden, weil sie nicht verstanden, was die Propheten von einem Volk sprachen und von einem Weg der Erlösung, haben sie das vor ihren Augen nicht gesehen. Dieser Fehler wird bis heute begangen. Und selbst wenn man sagt, nein, jetzt verstehen wir die Erlösung, aber viele verstehen nicht, was Jesus heute tut, der Auferstandene. Sie erleben weder seine Kraft der Auferstehung in ihrem Leben. Warum? Weil sie nicht verstehen, von welcher Kraft, von welcher Auferstehung hier die Rede ist. Weil man die Schrift nicht versteht. Und weil man die Schrift nicht versteht, wisst ihr, was man nicht tut? Man glaubt nicht. Und wenn wir nicht glauben, dann erleben wir nicht. Denn nach dem Glauben wird uns gegeben. Und wer zweifelt, der empfängt nicht. Im Glauben, in dem Glauben an die Schriften, in dem Glauben an den Auferstandenen. Also erklärt Jesus ihnen. Ich komme zum Schluss und dann ab Vers 28 heißt es, und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als würde er weitergehen. Das ist eine schöne Stelle. Jetzt das ist wie Jesus stellt sich ein bisschen auf die Probe. Er sagt, wir sehen, und habt ihr Hunger? Wollt ihr mehr wissen? Langweilt es euch? Haben sie es verstanden? Und er sagt, ich gehe mal weiter, obwohl er nicht weitergehen will. Er sagt, ich gehe mal weiter. Er hat nicht gelogen. Ja. Und er wartet auf ihre Reaktion. So, und die sagen, du kannst doch nicht weitergehen. Ich habe das einmal so erlebt. So ein Wochenende gesagt, ich fahre mal nach Hause. Und gesagt, du darfst nicht fahren, du musst bleiben. Wir wollen mehr, wir wollen verstehen. Und sie sagen, du musst bleiben. Und dann bleibt Jesus und dann passiert Folgendes, Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Als Jesus das tat, was er tat bei ihrer letzten Begegnung, oder? Im Obergemach. Da waren übrigens nicht dabei, nicht, dass wir verstehen, das falsch verstehen. Als Jesus nämlich dieses Zeichen des Brotbrechens, das Zeichen der Gemeinschaft, als er das mit ihnen tat, das heißt, kam der Zeitpunkt, dann hat er sich ihnen offenbart. Wiederum, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Vorher wurden ihre Augen gehalten und sie erkannten nicht. Jetzt erklärt er ihnen die Schrift, sagt, um was es geht, dann in dieser Gemeinschaft, in dieser Begegnung, öffnet er ihnen das Verständnis und auf einmal macht es Klick. Und dann wisst ihr, was passiert. Ihre Herzen brennen und sie müssen zurück. Am gleichen Abend, das ist der erste Wochentag, am gleichen Abend rennen sie zurück nach Jerusalem, kommen zu den Jüngern und sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Die Frauen sind nicht durchgeknallt. Die sind nicht durchgedreht. Es ist wirklich so. Er ist auch uns erschienen. Und was sagen die Apostel? Nee. Ihr seid ja nur die aus dem äußeren Kreis. Ihr seid ja nicht die Elfer. Uns muss er erscheinen. Sie glauben immer noch nicht. Und was macht dann Jesus? Zurück zu Markus. Vers 13. Und jene gingen hin und verkündigen es den übrigen. Auch jene glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den Elf selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die an ihn auch vorweg gesehen hatten, nicht glaubten. So, das ist Sonntagabend, der erste Wochentag. Sie legen sich zu Tisch, das heißt Abendbrotzeit. Es ist Abend geworden, es ist dunkel geworden. Und die Jünger aus Emmaus, die kommen angerannt, erzählen ihnen, finden die zu Tisch und sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Und sie glauben ihn nicht. Und in dem Augenblick erscheint Jesus. Erscheint ihnen. Und dann heißt es, und er schalt ihren Glauben. Er sagt genauso, warum glaubt ihr nicht an das, was ich euch gesagt habe? Ich habe euch durch gelehrt. Und wir lesen in Lukas 24, 44 folgende, das sind die berühmten Verse. Und er öffnete ihnen die Schriften, damit sie verstehen, Mose, Propheten, in den Psalmen. Das heißt, er öffnete ihnen und erklärte ihnen vom Alten Testament, das ist die Erlösung. Und die wird verbracht durch mein Leiden und meine Auferstehung. Das haben alle Propheten geweissagt. Davon sprachen sie alle. Das ist der Weg. Der Weg über die Offenbarung. Jesus muss sich ihnen offenbaren. Jesus musste sich ihnen zeigen. Er muss ihnen die Augen öffnen. Und ich schließe mit Johannes 17. Ich denke, das ist eine gute Stelle, um zu schließen, was die Lektionen letztendlich sind. Nachdem Jesus also, oder ich lese euch Kapitel 17, Vers 6, um was es hier geht. Ich denke, es ist eine gute Zusammenfassung. Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Denn dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Darum geht's. Jesus muss sich offenbaren. Und was ist die Offenbarung? Er offenbart ihnen das Wort Gottes. Und dass in diesem Wort Gottes es um ihn geht, dass ich von dir ausgegangen bin und dass ich zu dir zurückgehe, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser ist. Und dann heißt es, und sie haben es dann erkannt. Sie haben es verstanden und bewahrt, angenommen. Und dann heißt es, ungeglaubt. Was braucht es, damit in uns dieses Feuer brennt, dass wir selbst nachts aufstehen und rennen in die nächste Stadt und dieses Zeugnis? Es braucht die Begegnung mit dem Auferstandenen, es braucht die Offenbarung. Wie kommst du zu dieser Offenbarung, wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Wie offenbart sich Jesus? Indem er uns sein Wort öffnet. Indem er uns zeigt, dass es um ihn es geht, anfangen von Mose bis zu den Propheten und den Psalmen, in den Schriften. In der Erkenntnis, dass das Erlösungswerk von Gott als Evangelium von Anfang an verkündigt ist, wenn Jesus dieses Wort uns schenkt und denjenigen es offenbart und sie es erkennen und glauben, kommt es zu dieser Begegnung. Und dann kommt es zu der Kraft, dann kommt es zum Glauben, zu dem Feuer und zu der Bereitschaft, das Zeugnis weiterzugeben. Das ist die Grundlage. Und darum die Verse 9 bis 14 Markus-Evangelium, das braucht es, die Erscheinung des Offenbaren, bevor Jesus dann den Aposteln den Auftrag gibt und auch uns geht hin in die alle Schöpfung. Bevor wir gehen, brauchen wir Selbstoffenbarung. Andersrum, Mission und Evangelisation. Mission ist nicht, wir gehen hin und bauen Brunnen. Wir gehen hin und bauen Krankenhäuser. Wir gehen hin und bauen Schulen. Das ist nicht Mission. Das ist ein guter Dienst an den Menschen und gehört mit dazu, wenn wir denen was Gutes tun. So wie Jesus ihnen Brot gab und zu trinken, dann helfen wir ihnen auch wohl. Aber das ist nicht Mission. Mission ist, geht hin und verkündigt das Evangelium. Was braucht es dazu? Oder andersrum, welche braucht Jesus nicht? Keine Zweifelnden, keine Ungläubigen, keine, die die Schrift nicht kennen, keine, die den Mose, das Alte Testament nicht kennen. Wenn sie es nicht kennen, von was wollen sie Zeugnis geben? Wie wollen sie Mission treiben? Das ist die Grundlage. Die Offenbarung Jesu von der Schrift ist die Grundlage für Mission. Das nächsten Sonntag und die nächsten Verse. Verse 15 bis 20 sind die nächsten Verse als Grundlage dafür. Ich möchte beten und Jesus Christus dich dazu bitten, Jesus, dass du all denen, die zweifeln, all denen, die in diesem Unglauben gefangen sind, denen das Zeugnis der Schrift und das Zeugnis der Geschichte, dass es ihnen nicht reicht, dass sie immer noch zweifeln und nicht glauben, dass du wahrhaftig auferstanden bist, dass du ihnen durch deinen Geist selbst in ihren Herzen begegnest, sich ihnen offenbarst und dass sie dich in einer Weise sehen, so wie Maria gesehen hat, wie die Emmaus-Jünger gesehen haben, wie die Aposteln gesehen haben und viele, viele mehr bis heute, wie ich es dich gesehen habe und an dich glaube, dich liebe, für dich brenne, so bitte ich dich, Herr, leuchte auf in den Herzen und offenbare du dich uns. Diejenigen, die wir kennen und die du uns offenbart, dich offenbart hast, zünde immer wieder aufs Neue das Feuer an, indem du uns tiefer dein Wort öffnest und indem du uns tiefer in die Erkenntnis der Weissagung deines Wortes bringst, damit wir dich mehr und mehr in allen Zeilen dieses Wortes erkennen und glauben. In deinem Namen will ich es bitten. Amen.